immer einsteigen in die Materie mit einem Zitat, das ich in der Zeitschrift Profil gefunden habe. Der Artikel heißt Traumberuf Hausfrau, ist aus Nummer 47 von 2011. Und da steht Folgendes: Jede zweite junge Österreicherin kann sich ein Leben als Hausfrau vorstellen. Ursache für die schleichende Reanimierung der Traditionsrolle ist jedoch kein neuer Konservativismus, sondern die Wirtschaftskrise, erschöpfte Emanzenmütter und das Versagen des Staats bei der Kinderbetreuung. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja mal eine interessante Auskunft. Was hier unter die Wirtschaftskrise gefasst wird, so schön neutral, ist ja der Sache nach nichts anderes, als dass es in unserer Gesellschaft ein anerkanntes Mittel kapitalistischer Unternehmen ist, wenn sie selbst in finanzielle Schwierigkeiten kommen, der Gewinn nicht mehr so fließt, wie er soll und muss, damit der Betrieb weitergeführt und der Kredit bedient werden kann, dies in aller Regel an ihrer Belegschaft austragen, mit Lohnsenkungen, mit Entlassungen, mit Kurzarbeit und ähnlichen schönen Vorrichtungen, also den Leuten, die Arbeit bisher gemacht haben, Teile ihres Lohns und ihres Lebensunterhalts streichen oder auch ganz. Offenkundig ist es so, dass ein Teil der Leute, die in der Zwangslage sich befinden, ihren Lebensunterhalt in der Arbeit für solche Unternehmen zu verdienen. Ein Teil dieser Leute werden so auf den Arbeitsmarkt entlassen. Ein Teil dieser Leute, das betrifft jetzt die hier angesprochene sogenannte Zielgruppe, stellt sich jetzt einfach mal eine andere Art und Weise der Organisation des eigenen Lebens vor. Was ist eigentlich der Unterschied, der wirkliche Unterschied dieser Feststellung zu der, die vor über 100 Jahren jetzt, war schon fast mal so 140 oder 130, die damalige Frauenbewegung auf die Barrikaden gerufen hat mit der Forderung nach Gleichberechtigung der Frau und Emanzipation von den Zwängen der Familie und der Bornierung auf Kinder kriegen. Ökonomisch offenbar überhaupt keiner. Weil haargenau die gleiche Kalkulation von kapitalistischen Unternehmen, die damals schon Frauen und Männern in den unteren Lohnhierarchien das Leben schwer gemacht hat, herrscht weiter wie damals. Die Berechnungen, die angestellt werden, warum wer überhaupt in den Genuss eines solchen Arbeitsplatzes kommt und wer nicht, sei es jetzt Mann oder Frau, sind nach wie vor dieselben. Die Differenz liegt darin, dass damals gesagt wurde, das ist eine Bornierung, wenn Frauen darauf festgelegt sind, nur Frau und Mutter sein zu dürfen. Und heute wird haargenau die gleiche Bornierung als alternativer Lebensweg vorstellig gemacht, den man sich ja angeblich als Frau auch noch suchen könnte, wenn es die Umstände dann erlauben. Und der Artikel versäumt es übrigens auch nicht hinzuzufügen, das geht natürlich nur, wenn diese Frauen, die meinen, so kalkulieren zu können, dann einen Ernährer für ihre Familie finden, der tatsächlich in der Lage ist, mit seinem Lohn eine Familie zu ernähren. Und auch daran scheint sich in der Sache gar nichts Wesentliches geändert zu haben. Dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass die Bezahlung eines normalen durchschnittlichen Lohnempfängers hinreicht, nicht bloß diesen Menschen selber zu reproduzieren, sondern auch noch eine Familie plus Kinder. Die Rede soll also sein von den wirklichen und vermeintlichen Fortschritten, die in diesen 100 Jahren in dieser Frage gemacht worden sind und ein paar Argumente über die Gründe gesagt werden, warum sich auf der einen Seite so fürchterlich viel geändert zu haben scheint und auf der anderen Seite in den elementaren Fragen der kapitalistischen Rechnungsweise mit dem Lebensunterhalt und dem Lohn und den Leistungsanforderungen an die Leute so viel anscheinend gar nicht. Sodass sich ein bisschen die Frage aufdrängt, was hat eigentlich das eine mit dem anderen zu tun? Und hat vielleicht die Art und Weise, wie da in der Sache der Frau argumentiert und praktisch vorgegangen worden ist, auch ein bisschen was damit zu tun, was jetzt unterm Strich aus dem Ganzen rausgekommen ist. Das habe ich mir vorgenommen, heute mal zu versuchen, wann immer ihr was nicht versteht, Einwände habt, das alles Unsinn findet oder eine Nachfrage habt, sagt Bescheid. Ich werde nach dem ersten Teil, den ich da erläutern will, eine kleine Pause machen. Vielleicht kann man da ja schon in die Diskussion einsteigen. Was ja offensichtlich ist, das muss man ja nicht betonen, die offensichtliche Differenz zwischen damals wie heute ist die, dass die Frau als gleichberechtigtes Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft besondere Anerkennung und Betreuung erfährt. Es gibt, bei uns ist das jedenfalls so, ich vermute mal, dass es in Österreich nicht viel anders ist, überall Gleichstellungsbeauftragte, es gibt Quotenregelungen, es gibt Frauenbeauftragte, also lauter institutionelle Funktionen, die nichts anderes bezwecken und im Sinn haben, als der Frau dabei zu helfen, in der Berufswelt ihrem Mann zu stehen oder ihre Frau, je nachdem. Und es ist ja sogar so, dass in der Wissenschaft ein ganzer eigener Forschungs- und Lehrzweig in den letzten 20 Jahren entstanden ist, der sich mit überhaupt gar keiner anderen Frage mehr beschäftigt, als der, wie eigentlich welches Geschlecht in welchen ökonomischen und sozialen Beziehungen vorkommt und warum. Also das Problem, der Mangel, den Frauen damals hatten, als sie sich an Straßenlaternen gekettet haben, der Mangel, dass nicht alle Welt anerkennen würde, dass Frauen eine Sondergruppe sind, für die es einen eigenen Betreuungsbedarf benötigt. Das hat sich wirklich geändert, das ist so. Und das ist sogar in solcher extremen Weise so, dass diese Anerkennung sich völlig frei gemacht hat von der Frage, was eigentlich da im Einzelnen genau anerkannt werden soll und was nicht. Die Interessen und Anliegen, die im Namen der Frau vorgetragen werden, sind absolut disparat. Zum Teil widersprechen sie sich sogar. Mehr Vorstandsposten sollen an Frauen vergeben werden. Sie brauchen eigene Parkplätze. Es braucht gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Es braucht mehr Kindergärten. Aber bei uns zum Beispiel braucht es in Ergänzung dazu auch eine Unterstützung von Frauen, die sich entschieden haben, lieber zu Hause zu bleiben und Kinder großzuziehen. Alles, was dort jeweils an verschiedensten Maßnahmen und Forderungen aufgestellt werden, wird im Namen der Frau vorgetragen. Und bei all diesen Fragen soll es sich quasi um Unterfälle eines gemeinsamen Interesses dieses speziellen Kollektivs handeln. Und da ist ja mal die Frage berechtigt, gibt es dieses Kollektiv eigentlich überhaupt? Naja, das kann man schon sagen, in aller Regel sieht man Leuten an, ob sie ein Mann oder eine Frau sind, also in diesem billigen Sinne kann man sagen, da gibt es den Unterschied. Aber ein gesellschaftliches Kollektiv in dem Sinne, dass man jetzt sagt, alle der einen und der anderen, die der einen oder der anderen Gruppe angehören, sind von den gleichen Sachverhalten betroffen, sind von den gleichen Schwierigkeiten, mit den gleichen Schwierigkeiten, den gleichen Problemen konfrontiert und haben deswegen sogar ein gleiches Interesse, da würde ich erstmal sagen, davon ist hinten bis vorne nichts zu sehen. Irgendwelche bestimmten, das will ich im Folgenden auch versuchen zu zeigen, irgendwelche bestimmten inhaltlich gemeinsamen Anliegen von Frauen lassen sich aus dieser Behauptung, es gibt dieses Kollektiv, das hat eigene Rechte und Interessen und in dem Namen wird jetzt munter gefordert und Maßnahmen ergriffen. Dieses Kollektiv zeichnet sich gerade dazu aus, dass es die Frauen zusammenfasst zu einem Kollektiv ganz jenseits der besonderen Lagen, in denen sie sich sozial, ökonomisch, gesellschaftlich befinden. Na klar, das weiß jeder, dass eine alleinerziehende Mutter auf Hartz IV was ganz anderes nötig hat für die Bewältigung ihres Lebens als eine Karrierefrau, die ihr Jura-Examen mit 1 gemacht hat und jetzt keinen Posten bei BP bekommt. Dass da streng genommen in der Lage dieser beiden nichts Gemeinsames ist, ist ebenso klar, wie dass beide ganz unterschiedliche Betreuungsmaßnahmen brauchen. Die eine braucht halt einen Kindergarten und finanzielle Unterstützung, damit sie es überhaupt schafft, mit ihrem Geld ihre Familie durchzubringen. Und die andere braucht eine Quotenregelung oder auch nicht, da scheiden sich ja die Geister, damit sie zu dem Aufstieg gerechterweise kommt, den sie sich durch ihr Examen verdient hat. Und das ist im privaten Bereich übrigens auch nicht anders. Klar kann man sagen, es gibt sowohl bei lohnabhängigen, armen Leuten als auch bei den Besserverdienenden und den Reichen durchaus ähnliche Unarten, vergleichbare Unarten im Umgang der Geschlechter miteinander und vor allen Dingen der Männer mit den Frauen. Aber was das für die jeweilige Frau heißt, hängt schwer davon ab, welche finanziellen Mittel sie hat, um sich aus dieser Lage zu befreien oder welche finanziellen Mittel sie nicht hat. Und das weiß insofern eigentlich auch jeder. Die eine hat eine eigentlich unhaltbare Lage zu bewältigen, die andere hat das aparte Problem, dass sie eine Führungsqualifikation hat und keinen Führungsposten. Daran ist nichts Gemeinsames, außer wenn man eben den Blick so darauf richtet, dass man sagt, in beiden Fällen handelt es sich um einen Verstoß gegen das eigentlich der Frau zustehende Recht auf Unterstützung und Gleichbehandlung. Und das kennt ja auch jeder, das hat absurde Fortsetzungen. Bei uns zum Beispiel, als Frau Merkel Bundeskanzlerin wurde, haben sich manche Presseorgane nicht entblödet, die Frage aufzuwerfen, ob jetzt die Tatsache, dass eine Frau Regierungschefin ist, ein Fortschritt für die Frau sei, ja oder nein. Was für eine Sorte Fortschritt, fragt man sich da. Die Frage stellt sich eigentlich gar nicht oder nur dann, wenn man beschlossen hat, die Tatsache, dass das jetzt zufällig ein Mitglied des weiblichen Geschlechts ist, die Hartz-IV-Regelungen beschließt und ähnliche nette Sachen, dass die jetzt gefasst wird als Vertreter ihres Kollektivs und darin ein bestenfalls ideeller Lohn für diejenigen gesehen werden kann, die als Wähler sich auf ihre Seite schlagen dürfen. So weit haben es die Frauen gebracht, dass eine von ihnen ein solches Amt wahrnehmen kann. Das ist überhaupt kein Urteil über das Amt. Das ist nicht mal ein Urteil über die Frage, nach welchen Kriterien entscheiden eigentlich Parteien, wer sie ausüben soll. Und schon gleich ist es kein Urteil über die Frage, wie es eigentlich um die Frauen in ihrer Mehrheit in dieser Gesellschaft so steht. Das ist aber diesem Urteil insofern alles gleich, ganz gleichgültig, weil es das auch alles gar nicht sein will, sondern wirklich bloß ein Indikator für den Grad an gesellschaftlicher Anerkennung, die die Frau inzwischen bei uns genießt. Und da kann man sich durchaus mal an den Satz erinnern, dass von Anerkennung noch niemand satt geworden ist, und sich die Frage stellen, ob hier nicht Anerkennung zum Ersatz für eine materielle Besserstellung wird, die man deswegen gerade nicht mehr fordert und die auch nicht mehr angeboten wird. Das ist die eine Seite. Die andere ist, in einer Hinsicht gibt es dieses Kollektiv tatsächlich, nämlich als besondere Schutzgruppe des staatlich gesetzten Rechts. Es gibt rechtliche Vorschriften, Sonderrechte, die tatsächlich nur die einen oder die anderen Mitglieder unserer Gesellschaft betreffen. Eine Quotenregelung ist zum Beispiel so ein Fall, aber auch Mutterschutzvorschriften. Vorschriften, die tatsächlich nur die Frauen betreffen und die dann eben tatsächlich an diesem Unterschied zwischen Mann und Frau praktisch geknüpft sind. Dann ist es also der Staat, die politische Gewalt, die alle Frauen jenseits von Lebenslage und materieller Verfassung in ein solches Kollektiv zusammenfasst. Und ich werde der Frage nachgehen, warum macht er das und was ist die Interessenslage der Gesetzgeber, der das für nötig befindet und solche Vorschriften erlässt. In diese Rechtsstellung ist aber ausdrücklich eingeschlossen, das ist bei allen Rechten übrigens so, dass die Frage, was jemand von diesem Recht hat, total steht und fällt damit, welche materiellen Mittel er hat, dieses Recht für sich auszunutzen oder nicht. Das Recht für sich verschafft niemand ein Einkommen und niemand einen Aufstieg. Wenn man einen Aufstieg erlangt hat, ja, dann ist eine Quote bei Vorstandsposten tatsächlich ein Fortschritt in Anführungsstrichen gegenüber der Lage davor. Man hat es also, wenn man klären will, was ist mit der Lage der Frau und den offiziellen und privaten Auffassungen zu dieser Lage zu tun hat, immer mit zwei Abteilungen zu tun. Und allein das ist schon eine Besonderheit, der ich nachgehen will. Erstens geht es immerzu, auch in diesem Zitat, was ich vorgelesen habe, um die Stellung der Frau in der Konkurrenz um Arbeitsplätze und Berufschancen. Das ist das eine große Thema, was immer wieder auftaucht, sei es in der Fassung gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder sei es in der Klage, Frauen landen immer in den Leichtlohngruppen, in den schlechter bezahlten Jobs, haben schlechtere Chancen, wieder auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren, wenn sie ein Mutterjahr nehmen und Ähnliches. Und die zweite Sonderstellung, die Frauen ausweislich dieses Zitats ganz selbstverständlich haben, ist die, vornehmlich zuständig zu sein für die Aufzucht der Kinder, für die Betreuung des Nachwuchses. Warum das so ist, da will ich nachher im zweiten Teil versuchen, eine Erklärung anzubieten, soweit das überhaupt vernünftig erklärbar ist. Und es ist überhaupt kein Geheimnis, das geht ja auch aus diesem Zitat hervor und ist jedem inzwischen übrigens völlig selbstverständlich. Es ist überhaupt kein Geheimnis, dass sich diese beiden Anforderungen, erstens, auf dem Arbeitsmarkt sich einen Arbeitsplatz erkämpfen, sich dafür auszubilden und sich da entsprechend zu bewerben. Und die zweite Anforderung, sich um die Familie zu kümmern, dass diese beiden Anforderungen an die Frau sich überhaupt nicht besonders gut vertragen für die meisten Leute, die in dieser Gesellschaft leben. Und das ist Grund genug, meine ich, der Frage mal ein bisschen nachzugehen, was eigentlich der Inhalt dieser Anforderungen ist und warum die sich so schlecht vertragen. Also warum das eigentlich jeder so selbstverständlich findet, wenn in der Zeitung steht, ja selbstverständlich ist die Frau am Arbeitsmarkt benachteiligt, weil sie kriegt Kinder. Wieso ist das ein Nachteil? Von welchem Standpunkt aus? Und welche Kriterien gelten da, die das zu einem Nachteil machen? Vielleicht wird sich dann auch klären, ob es überhaupt korrekt ist, das in die Kategorie der Benachteiligung zu fassen oder ob da nicht vielleicht ganz was anderes die korrekte Diagnose ist. Ich will also erst mich mit der Frage befassen, was hat es eigentlich mit dieser Forderung nach Gleichberechtigung oder später Gleichstellung auf sich, die sich die Frauenbewegung damals auf die Fahnen geschrieben hat und die ja nach wie vor ein Ziel, ein nicht erreichtes Ziel derer ist, die sich um Frauenfragen kümmern. Was hat sich da im Berufsleben und in der Familie getan? Und was ist das Ergebnis der rechtlichen und sonstigen Veränderungen, die da stattgefunden haben? Im zweiten Punkt will ich nochmal ein bisschen darauf eingehen, was eigentlich von dieser neuen Bestimmung Diskriminierung zu halten ist. Heutzutage wird ja eigentlich weniger von mangelnder Gleichstellung geredet, sondern von Diskriminierung. Was ist das überhaupt? Was ist das für eine Kritik der Ergebnisse der Konkurrenz um Arbeitsplätze zu sagen, da kommt was raus, was eine Gruppe schlechter stellt als die andere? Und dann werde ich erstmal auf jeden Fall Schluss machen und wenn noch Zeit ist oder auch Bedarf besteht, kann ich auch noch ein paar Überlegungen anschließen zu der Art und Weise, wie dieses Ganze heutzutage wissenschaftlich verarbeitet wird. Ich möchte an den Ausgangspunkt der ganzen Sache erinnern, weil der vielleicht für die Beantwortung der Frage, woher kommt das, was soll das, nicht ganz unwesentlich ist. Der Ausgangspunkt der Kritik der Frauen an der gesellschaftlichen Rolle der Frau war der, dass der Staat tatsächlich die Geschlechter in seiner Gesetzgebung unterschiedlich behandelt hat. Frauen durften alles Mögliche nicht, was Männer durften, zum Beispiel auch nicht wählen. Sie waren auf bestimmte Arten von Pflichten festgelegt, die Männer nicht hatten. Sie waren tatsächlich in der Familie dem Mann wirklich untergeordnet, nicht nur praktisch abhängig vom Einkommen, sondern auch kein vollwertiges Rechtssubjekt. Und diese Ausgangslage, diese unterschiedliche Rechtsstellung, war der Ausgangspunkt der Kritik und die ist so nach und diese Unterschiede sind so nach und nach beseitigt worden. Die letzte Beseitigung hat in Deutschland jedenfalls überhaupt erst nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Und eine hervorstechende Forderung, die daraus aus dieser Forderung nach Gleichstellung, nach Gleichberechtigung damals schon ergangen ist, war die nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit, war die nach einer Gleichbehandlung der Frau mit dem Mann in der Konkurrenz um Plätze auf dem Arbeitsmarkt. Zu dieser Forderung hat sich auch damals schon gesellt die Forderung nach Zugang von Frauen zu höheren Berufen. Auch das war ihnen ja damals verwehrt, die durften nicht Ärzte oder schon gar nicht Politiker werden. Und diese Forderung hat ja heutzutage die Fassung, dass Frauen auch in der Berufshierarchie aufsteigen dürfen sollen, nicht nur studieren, sondern auch in die Unternehmensvorstände oder Professor werden dürfen. Ich habe schon in meiner Einleitung darauf hingewiesen, zwischen diesen beiden Forderungen liegen Welten. Bei der Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit sieht man noch, dass diese Forderung aus einer wirklichen materiellen Not geboren ist, dass sie ihren Grund, ihren Ausgangspunkt darin hat, dass der Lohn zu wenig ist, dass er nicht reicht. Und dass man aus der Tatsache, dass er nicht reicht, wenn man mit dem Geld nicht zurechtkommt, die Forderung rückschließt, wenigstens so viel sollte es doch sein, wie anderen für die gleiche Arbeit gezahlt wird. Das mag ja der materielle Ausgangspunkt sein, dieser Forderung. Aber die Forderung selber, wenn man sie mal ernst nimmt, sagt das gar nicht. Die fragt nämlich ernst genommen auch gar nicht danach, ob der Lohn denn dann reicht, wenn er gleich ist. Sie geht implizit davon aus, dass es die Lohnhierarchie, wie sie geht und steht, nun einmal gibt. Verhält sich also zu den eingerichteten Lohnunterschieden, die das Kapital macht, wenn es Leute einstellt und für ihre Leistung bezahlt, so, dass er sagt, die sind erstmal, wie sie sind, aber das müsste doch zumindest gehen, dass wenn ich genauso hart arbeite und genauso viel leiste wie der Mann, dann wenigstens das gleiche Geld rüberkommt. Wie gesagt, dieser Forderung merkt man an, dass sie aus der materiellen Not geboren ist. Sie selber verhält sich aber zu dieser materiellen Not sehr bescheiden, weil sie im Resultat gar nicht auf die dann erreichte Lohnhöhe guckt, sondern in der Tat nur darauf, ob er denn derselbe ist. Und das ist eine bisschen andere Frage, als hat man dann genug zum Leben, wenn man das Geld bezahlt bekommt. Auf einer ganz anderen Ebene bewegt sich eine Forderung, die sagt, es kann doch nicht angehen, dass Frauen studieren, gute Examina machen und dann immer in den höheren Rängen der Gesellschaft nicht so richtig vertreten sind. Mehr Frauen nach oben, weiß jeder, das heißt dann eben weniger Männer nach oben, dann verschiebt sich die Position der Geschlechter in der Hierarchie der Berufe. Das ist ein pures Konkurrenzargument, das für sich reklamiert, dass die Tatsache, dass da eine Unterrepräsentation stattfindet, beweist, dass es da in der Konkurrenz nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Auf dieses Argument werde ich noch ausführlich zurückkommen, weil dieser Beweis ist sehr schwer zu erbringen und er will auch was beweisen, was sich meines Erachtens gar nicht beweisen lässt. Handelt sich also deswegen gerne auch eine sehr konservative Kritik ein, die aber in gewisser Weise gerecht ist. Wenn man also dieses Phänomen erstmal zur Kenntnis nimmt, es gibt immer noch Verhältnisse in Betrieben, wo tatsächlich für einen mehr oder weniger vergleichbaren Arbeitslohn unterschiedlich bezahlt wird. Und das Phänomen gibt es ja auf jeden Fall, das kennt ja jeder, dass im gesellschaftlichen Durchschnitt gesehen Frauen mehrheitlich in schlechter bezahlten Jobs landen. Warum ist das so? Diese Frage ist eine Falle, weil es hängt ein bisschen davon ab, wonach man da fragt. Es gibt ja eine Antwort auf diese Frage und die habe ich ja vorhin schon zitiert. Das ist so, weil Frauen noch einen zweiten Beruf haben, nämlich Kinderaufzucht. Und das soll dann die ausreichende Antwort auf diese Frage sein. Ja, das ist doch klar, Benachteiligung, weil öftere Fehlzeiten und so weiter. Streng genommen beantwortet diese Antwort aber diese Frage gar nicht, sondern wirft eine neue auf. Was sind das eigentlich für Maßstäbe, unter die Arbeiter, Arbeiterinnen, Lohnabhängige, egal welchen Geschlechts, gebeugt werden, wo die Tatsache, dass man öfter fehlt, zum Argument dagegen benutzt wird, wie viel man für sie bekommt? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Zunächst mal könnte man sagen, gar nichts. Aber das ist offenbar bei uns nicht so. Und deswegen muss man sich, wenn man diese Frage beantworten will, schon mal anschauen, warum es denn überhaupt Lohnunterschiede gibt und was eigentlich das Interesse der Unternehmen daran ist, Löhne zu unterscheiden, den Leuten verschieden viel zu zahlen. Und die Antwort darauf ist ja auch gar nicht so schwer. Die Unternehmen machen sich die Tatsache zunutze, dass der Lohn für sie ein Erpressungsmittel gegenüber denjenigen ist, die auf Arbeitsplätze angewiesen sind und sich um sie bewerben. Sie nutzen die Tatsache aus, dass die Leute um Jobs konkurrieren müssen, dass es immer mehr Angebote an Arbeitskräften gibt, übrigens sie das Kapital selbst produziert, Marx nannte das die industrielle Reservearmee, immer mehr Leute gibt, die einen Job brauchen, als die, die die Betriebe gerade anstellen wollen. Und weil es das gibt, werden die Leute damit erpresst, dass an ihnen Unterschiede festgemacht werden, die sie mehr oder weniger tauglich machen für die Erfüllung der Ansprüche, die der Betrieb in der Arbeit an sie stellt. Es wird schlicht und einfach die Not, das Angewiesensein auf einen Lohn ausgenutzt. Und auch das ist niemandem ein Geheimnis, sondern davon geht inzwischen heutzutage jeder selbstverständlich aus, dass diese Not umso größer ist, je mehr Leute mit diesem Bedarf auf dem Arbeitsmarkt drängen. Diese Not erlaubt überhaupt den Unternehmen, diesen luxuriösen Standpunkt zu den Bewerbern. Was haben die mir eigentlich zu bieten? Was sind vom Standpunkt der Benutzung als willige und verlässliche Arbeitskraft an denen für Mängel dran, an denen für Unverlässlichkeiten dran, die meinem Interesse an kontinuierlicher, verlässlicher, dauerhafter Leistungserbringung gegenübersteht. Nur wenn Arbeit von vornherein so definiert ist, dass sie in der Unterordnung sämtlicher privater Berechnungen unter die Notwendigkeiten des Arbeitsplatzes bedeutet und ist, nur dann wird aus der Tatsache, dass eine Frau mal wegbleibt, weil ihr Kind Husten hat, zu einem Konkurrenznachteil. Dieser Vergleich muss schon angelegt werden, um aus Unterschieden, die an den Leuten nun mal dran sind, der eine ist kränker, der andere ist gesünder, der eine ist schon abgearbeitet, der andere steigt neu in die Konkurrenz ein und der eine kriegt halt Kinder und der andere nicht, dass aus diesen Unterschieden überhaupt Konkurrenzmerkmale werden, die es erlauben, denn die Leute gegeneinander auszuspielen. Also streng genommen ist die Antwort auf die Frage, warum ist es so, ja wegen der Kriterien, wegen der Gesichtspunkte, denen die Arbeit hierzulande unterworfen sind und die übrigens, das weiß auch jeder, sich allesamt aus der Funktion des Lohns für die betriebliche Rechnung ergeben. Er ist halt Kost und soll möglichst niedrig sein, damit die Betriebe Gewinne machen. Und dessen Niedrigkeit zu erzwingen, dafür ist die Lohnhierarchie, die ständige relative weniger und mehr Bezahlung bestimmter Abteilungen dieser Lohnabhängigen, ein probates Mittel und hat sich offensichtlich über die letzten 100 Jahre ziemlich gut bewährt. Übrigens, da komme ich nachher nochmal drauf zurück, weiß das in gewisser Weise nach der Seite hin jeder. Weil jeder, der sich schon mal um einen Arbeitsplatz beworben hat, weiß ganz genau, dass es überhaupt nicht ausreicht, da anzutanzen und zu sagen, ich kann übrigens ganz prima Buchhaltung. Wenn man diese Aussage, dass man ganz prima Buchhaltung kann, nicht verpackt in eine Demonstration des Willens zur Anpassung an die beruflichen Anforderungen, angefangen von einer anständigen Bewerbermappe bis hin zur Kleidung, die man beim Bewerbungsgespräch anzieht, dann hat man von vornherein keine Chance. Ja, warum ist das so? Nicht, weil die Personalchefs borniert sind oder weil sie Vorurteile haben, sondern weil sie genau den Standpunkt zur Geltung bringen, den sie gegenüber den Leuten tatsächlich praktisch in der Lohnzahlung haben. Der Wille, die Anforderungen des Betriebs zu erfüllen, ist mindestens die Hälfte der Qualifikation. Und je weniger die Leute sonst an Qualifikationen brauchen, desto mehr ist es wirklich dieser bloße Wille, alles mit sich machen zu lassen, was der Arbeitsplatz gerade verlangt. Darum konkurrieren die, die einen Job brauchen. Sie haben die Beweispflicht, dass sie den Anforderungen des Arbeitsplatzes gewachsen sind. Und da heißt das Argument gegen Frauen ganz schlicht, ja, ob die das hinkriegen, bei dem, was sie sonst noch so am Hacken haben, da haben wir doch schwere Zweifel. Und da braucht ein Personalchef auch überhaupt gar nicht nachzugucken, ob eine Frau tatsächlich so unterwegs ist. Ihm reicht vollkommen, dass das der gesellschaftlich anerkannte und durchgesetzte Maßstab ist. Die Möglichkeit, dass das eintreten kann, reicht als Argument für, das lasse ich dann an der Frage aus, wie viel ich bezahle oder wohin ich den Menschen stecke, vollkommen aus. Als ich nach meinem Examen das erste Mal mich um eine Stelle beworben habe, das war an der Uni, da bin ich noch gefragt worden, haben Sie vor, demnächst ein Kind zu bekommen? Das dürfen die jetzt nicht mehr. Aber dass sie das nicht mehr dürfen, heißt doch nicht, dass der Gesichtspunkt aus der Lohnkonkurrenz verschwunden wäre. Der taucht dann eben so auf, als ganz sachgerecht und ganz sachgemäß angelegter Maßstab der verlässlichen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft. Und da braucht ein Personalchef gar nicht zu fragen, das reicht völlig für die Einsortierung der Leute in die Lohnhierarchie aus. Das Ganze verweist also auf ein Machtverhältnis. Das Ganze verweist darauf, dass der Arbeitsvertrag eine sehr seltsame Angelegenheit ist, wo keineswegs einfach zwei gleichberechtigte und gleichgewichtige Vertragspartner miteinander um das Verhältnis von Geld und Arbeit feilschen, sondern wo die Kriterien des Vertrags ganz von der einen Seite gesetzt werden und die anderen schauen müssen, dass sie ihnen genügen. Übrigens, das ist auch der Grund dafür, warum aus gesetzlichen Schutzmaßnahmen Konkurrenznachteile werden. Wenn der Staat einen Mutterschutz, ein Recht der Frau speziell auf Wegbleiben vom Arbeitsplatz nach der Geburt einräumt, sagt der Betrieb, ja, mit dem Arbeitnehmer habe ich ja zusätzliche Kosten, überlege ich mir schwer, ob ich die will. Und früher, das haben sie inzwischen bei uns abgeschafft, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, früher war ja auch Nachtarbeit für Frauen verboten, mit dem ausdrücklichen Argument, die brauchen nachts ihren Schlaf, weil sie haben ja noch was anderes zu tun. Auch das ist für einen Betrieb, der selbstverständlich im Dreischichtbetrieb arbeitet, also davon ausgehen, dass seine Angestellten und Arbeiter im Prinzip rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen haben, ein Konkurrenznachteil, der die Einstellungsbedingungen beeinflusst. Von diesem Interesse her, von diesem Anspruch her, dem das Kapital an seine Belegschaft stellt, werden Frauen und Männer begutachtet. Und dieser Maßstab, das ist jedenfalls meine Auffassung zur Sache, ist der Skandal und nicht die Tatsache, dass eine gesellschaftliche Gruppe bei diesem Maßstab immer schlechter ausschaut als die andere. Insofern gibt es eigentlich von diesem Ausgangspunkt her, von diesem Ausgangspunkt der Kritik an der Lage der Frau, zwei Wege, sag ich mal, theoretisch wie praktisch. Der eine Weg sagt das, was ich gerade versucht habe zu erläutern. Zu kritisieren ist diese Art von Vergleich. Zu kritisieren sind die Maßstäbe, denen die Leute unterworfen werden, damit sie überhaupt die Gelegenheit bekommen, ein Geld verdienen zu dürfen. Also sind zu kritisieren die Machtverhältnisse, die darüber entscheiden, dass so mit den Leuten, die einen Arbeitsplatz und einen Lohn brauchen, umgesprungen wird. Und die andere Antwort, und das ist bedauerlicherweise die Frauenbewegung dann in der Zeit danach verfolgt hat, die andere Antwort heißt, der Grund liegt in der schlechter Stellung einer Gruppe, also muss man sich darum kümmern, dass beide Gruppen Männer wie Frauen gleichgestellt werden und damit ist das Problem im Prinzip erledigt. Im einen Fall kritisiert man den kapitalistischen Grund der Schlechterbehandlung, im anderen Fall kritisiert man die Besetzung der Posten, die das Kapital einrichtet. Und das ist eine ziemliche Entscheidung, wie man das kritisieren will. Und warum ich meine, dass das verkehrt, der zweite Weg der Verkehrte ist, das will ich im Folgenden ein bisschen weiter erläutern. Deswegen zu diesem Vergleich noch ein paar Überlegungen, die man vielleicht auch sich mal vornehmen kann, als was sagt man mal jemandem, der an diesem Argument kommt. Was ist denn das objektiv Schädliche, sag ich mal, fürs eigene Interesse? Dass man sich, wenn man zu wenig Geld hat, mit einem anderen, der die gleiche Arbeit macht, vergleicht und sagt, der kriegt aber 29,50 € und ich nur 27,30 €. Zunächst mal könnte man ja sagen, wenn das Geld reichen würde, könnte einem das völlig wurscht sein. Also ist ja der Ausgangspunkt offenbar, dass es nicht reicht, sonst kriegt man das Problem überhaupt nicht zu sagen, man muss mehr haben, will und muss mehr haben. Der Ausgangspunkt des Vergleichs ist der erreichte Platz in der Berufshierarchie. Auf die Idee, das eigene Gehalt mit dem des eigenen Chefs zu vergleichen, kommt Frau an der Stelle offenbar gleich gar nicht. Der Unterschied ist unterschrieben und in der Forderung nach Gleichstellung im Prinzip auch anerkannt. Und nur wenn man diesen Übergang macht, dass man sagt, okay, es gibt nicht nur eine Berufshierarchie, sondern irgendwie ist diese Berufshierarchie auch in Ordnung, insofern sie tatsächlich die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Abteilungen der Arbeiterbevölkerung, der angestellten Bevölkerung widerspiegelt. Nur an dieser Stelle findet ein Fehler statt. Hat man geistig zumindest die ganzen Mechanismen praktisch unterschrieben, die überhaupt dazu führen, dass man auf diesem schlechten Platz landet, weil man ja genau diesen Leistungskriterien unterworfen wird, die dafür sorgen, dass der eine dort landet, wo er landet und der andere ganz unten. Es hat den zweiten Mangel, dass wenn man mal so weit gediehen ist, alles Gegenstand dieses Gleichseins sein kann, dann bleibt am Ende tatsächlich übrig, Frauen müssen alles das auch dürfen, was Männer dürfen. Hat sich in Deutschland vor einigen Jahren niedergeschlagen in der Forderung nach gleichberechtigtem Zugang der Frauen zur Bundeswehr. Auch die gibt es inzwischen, da habe ich mich auch gefragt, ob die Frauenbewegung das eigentlich im Sinn hatte, als sie damals für Gleichberechtigung gestritten hat. Wahrscheinlich nicht. Was ist der Maßstab, von dem aus der Vorwurf der Ungleichbehandlung, die Lohnunterschiede und Karrierechancen kritisiert? Die Frage, die da implizit oder sogar ausdrücklich aufgeworfen wird, ist die schlechter Behandlung berechtigt? Man geht gar nicht mehr vom eigenen Interesse aus, sondern sucht nach einem Kriterium, getrennt vom eigenen Interesse, wieso man das Ergebnis der Konkurrenz um Arbeitsplätze und Aufstieg nicht akzeptieren muss, erstmal geistig nicht und zweitens dann auch praktisch nicht. Das Kriterium, was da in Anschlag gebracht wird, ist bloß dummerweise genau das, was in der Konkurrenz tatsächlich gilt. Die kapitalistische Leistungsgesellschaft behauptet ja von sich selber, darum wird es bei ihr gehen. Steht sogar bei uns im Grundgesetz. Die Anwärter auf verschiedene Posten und Berufe in der Hierarchie der Berufe und Bezahlungen soll ohne Ansehen der Person bloß aufgrund von Leistung erfolgen. Persönliche, sachfremde Merkmale sollen da keine Rolle spielen. Insofern übernimmt man diesen Maßstab und sagt, es liegt doch gar nicht an uns, an den Frauen, dass wir ausgeschlossen werden. Wir wären im Prinzip genauso leistungsfähig wie die Männer. Wir dürfen bloß nicht. Und das ist jetzt ein ganz fatales Argument. Weil es nämlich die Leistungsanforderungen anerkennt, denen man da unterworfen wird und sich überhaupt nur noch die Frage vorlegt, ist es überhaupt der Frau gegenüber in Ordnung, von ihr zu behaupten, sie würde sie nicht erfüllen. Die Frage, warum man die überhaupt, was das überhaupt für Leistungsanforderungen sind, warum man die überhaupt erfüllen wollen sollte, ob das nicht Männern und Frauen gleich schlecht bekommt, dass sie das wollen müssen, die stellt sich an der Stelle gar nicht mehr. Stattdessen betont man, dass man doch in sich eigentlich die Fähigkeit zu Höherem hätte, die würde nur von der anderen Seite immer nicht ausreichend gewürdigt. Dass die Konkurrenz eine einzige Sortierveranstaltung ist, dass da eine Verteilung von Lebenslagen stattfindet, die sehr vielen Leuten gar nicht gut bekommt, wird völlig aus dem Blickfeld verloren. Man ist rein bei der Frage, spiegelt jetzt eigentlich die wirkliche Konkurrenzhierarchie, die in den Menschen selber steckende eigentliche Leistungsfähigkeit richtig wider, ja oder nein? Und dazu muss man mal sagen, die Konkurrenz spiegelt überhaupt nichts wider. Die nimmt die Leute, wie sie sind, vergleicht sie an dem Maßstab der betriebsgerechten Leistung und daran blamiert sich einer eben oder erfüllt sie. Aber was das mit seiner eigenen Einstellung und so weiter zu tun hat, ist schlicht das, dass er es entweder hinkriegt, sich dem anzupassen oder nicht, und damit ist es auch schon gut. Was soll das überhaupt heißen? Ohne Ansehen der Person, nur die Leistung soll zählen. Das ist ein Ideal der Konkurrenz. Die Behauptung, das, was am Ende rauskommt, an Verteilung der Leute auf die Posten vom Staatsmann bis runter zum Hartz-IV-Empfänger, wäre irgendwie schon sowas wie die Spiegelung dessen, was in den Leuten selber drinsteckt und wozu sie es bringen dürfen müssten. Und wenn diese Spiegelung nicht so ausfällt, wie man sie gerne hätte, weil man selber da auf den unteren Rängen landet, dann kritisiert man das nicht, diese Veranstaltung selber, sondern kritisiert die Verteilung unter dem Gesichtspunkt, dass sie nicht den Menschen gerecht wird, die sich dieser Konkurrenz stellen. Aber der ganze Witz an dieser Vergleicherei ist ja der Ausnutzung von Unterschieden, die an den Leuten nun mal dran sind. Die Gleichbehandlung macht aus den Unterschieden Konkurrenzmittel oder Konkurrenzschäden. Und diese Konsequenz schlägt sich dann eben auch nieder in der Frage dessen, wo wer landet. Es stimmt also gar nicht, dass die Schlechterstellung der Frauen beim Lohn und bei der Karriere sich einer Ungleichbehandlung verdankt. Ganz im Gegenteil, verdankt sich eben gerade dieser Gleichbehandlung als Leistungsträger. Und sie verdankt sich obendrein noch dem, dass diejenigen, die diesen Vergleich veranstalten, ja selber das Recht haben zu definieren, was sie bei sich im Betrieb als Leistungsmerkmal gelten lassen wollen und woran sie nicht interessiert sind. Die Konkurrenz, um das nochmal zusammenzufassen, ist nun mal nicht eine Gelegenheit und eine Bewährungsprobe für den individuellen Leistungswillen. Es ist umgekehrt. Sie verlangt den Leuten einen Leistungswillen ab und verlangt gleichzeitig von ihnen, dass sie sich mit diesem Leistungswillen den Anforderungen derer zu beugen und zu unterwerfen haben, die diese Leistung für sich einfordern. Man soll die Sache so sehen, und das ist tatsächlich ein, wenn man so will, agitatorisches oder propagandistisches Interesse, das diese Gesellschaft sehr verbreitet. Man soll die Sache so sehen, dass die Konkurrenz dafür eingerichtet ist, dass man selber privat vorankommt und soll das als Instrument dieses Vorankommens eben den Leistungsvergleich sehen. Und dann ist man endgültig bei der Frage gelandet, die die Frauenbewegung an der Stelle dann auch stellt, dann kann es ja nur noch an der Nichtberücksichtigung dieses wirklichen Leistungswillens liegen, dass Frauen immer so schlecht aussehen, wenn es um die Frage von Aufstieg und Lohn geht. Schauen wir uns also mal an, warum das denn so ist, dass die Aufgaben, die Frauen, nicht alle, aber sehr viele von ihnen, in der Familie und im Verhältnis zu ihren Kindern zu erfüllen haben und ja auch erfüllen wollen, warum die es ihnen so schwer machen auf dem Arbeitsmarkt. Hier liegt eine gewisse, ich nenne es mal so, hier liegt eine gewisse staatlich organisierte Gemeinheit vor, die nochmal für sich zu würdigen ist. Der Ausgangspunkt auch hier, auch in dieser Sphäre hat die Staatsgewalt früher den Geschlechtern unterschiedliche Rechte und Pflichten zugewiesen. Da war, wie schon am Anfang ausgeführt, die Frau tatsächlich dem Manne untergeordnet, durfte keine eigenen Verträge schließen und so weiter und so fort. Und das war bis von noch gar nicht so langer Zeit noch gesetzlich im Familienrecht verankert. Nach der Seite des Rechts ist das inzwischen abgeschafft. Rechtlich gesehen sind Frauen und Männer gleichermaßen dazu verpflichtet, sich um die Familie zu kümmern und wechselseitig füreinander und für die Kinder einzustehen. Wo liegt da der Fortschritt? Naja, worin er schon mal nicht liegt, das ist ja nicht schwer zu erkennen, ist in der materiellen Ausstattung der Familie. Die Gesetze zur rechtlichen Gleichstellung der Frau sind nicht verknüpft mit Vorschriften an die Betriebe, dann gefälligst den Leuten auch so viel zu bezahlen, dass sie mit der Organisation der Familie zurechtkommen, sondern seitdem es diese rechtliche Gleichstellung gibt, gibt es gleichzeitig die Beschwerde über die Doppelbelastung. Es ist ja in gewisser Weise eigenartig, weil es scheint ja so zu sein, dass die von der alten Frauenbewegung geforderte Auflösung der Bornierung der Frau auf die Familie praktisch nur dazu geführt hat, dass erstens jetzt der Arbeitsmarkt eine zusätzliche Zufuhr an Arbeitskräfteangebot erhalten hat. Und zweitens, auch das Resultat kann man festhalten, endgültig die Forderung gar nicht mehr existiert, dass der Lohn, den ein Familienernährer bekommt, eine ganze Familie auch ernähren muss. Von Anfang an ist die Öffnung des Arbeitsmarkts für Frauen auf allen Abteilungen praktisch eine zusätzliche Konkurrenz gewesen zu denen, die da schon sind. Und das ist dem Lohn insgesamt überhaupt nicht gut bekommen. Und eine der, man muss schon fast sagen, perversen Wirkungen dieses Fortschritts besteht wirklich darin, dass es den gesellschaftlichen Maßstab, ein Familienvater müsste doch in der Lage sein, mit seinem Geld auch eine Familie zu ernähren, samt den nötigen Reproduktionsaufwendungen, die sie zu erledigen sind, wenn man nun mal Kinder hat. Und das weiß ja jeder, der mal eins hatte, dass das auch durchaus mit Arbeit verbunden ist. Dass diese Forderung gar nicht mehr existiert. Sondern dass jeder ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass in allen unteren Lohnhierarchien die Frau zumindest zuverdienen muss und nicht kann, nicht sich selbst verwirklichen kann bei irgendeiner Wandarbeit, sondern dazu verdienen muss, weil der Lohn des Mannes spätestens beim zweiten Kind endgültig nicht mehr reicht. Das ist alles nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist das Werk der Art und Weise, wie der Staat die Familie betreut, und deswegen will ich dazu noch ein bisschen was erzählen. Erstens ist die Familie ja nicht einfach die private Entscheidung von zwei Leuten zusammenzuziehen, sondern sie ist ein staatliches Rechtsinstitut. Und das ist sie übrigens inzwischen auch unabhängig von der Frage, ob die Leute wirklich formell verheiratet sind oder nicht. Der Staat geht davon aus, dass er solche Lebensgemeinschaften festlegt auf ein wechselseitiges wirtschaftliches Füreinander-Einstehen. Er macht aus einer Beziehung, die aus privaten Gründen eingegangen wird, ein Pflichtverhältnis. Und dieses Pflichtverhältnis dauert an, auch wenn die Leute, die es mal eingegangen sind, gar nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Aus dem freiwilligen Interesse oder Bedürfnis, sich zusammenzutun und zusammenzuleben, macht das Recht eine Zwangsgemeinschaft. Und das macht der Staat deswegen, weil er eben tatsächlich an der Leistung der Familie für seine Gesellschaft ein Interesse hat. Er betrachtet die Kinder, die Leute kriegen, als seinen staatsbürgerlichen Nachwuchs, als die, bei uns gibt es ja nach wie vor die Klage, dass die Deutschen aussterben. Und einfach sie durch Einwanderer ersetzen will der Staat auch heute nicht. Er geht davon aus, dass die Zahl der Leute, die in Deutschland und von deutschen Eltern geboren wird, eine zurechenbare Größe zu seinem Volksbestand sind, die dann für alle zukünftigen Aufgaben eingeplant werden und eingeplant werden können. Einerseits also, und das geht ja hin bis in Vorschriften, Erlaubnisse oder Verbote der Beendigung von Schwangerschaften, einerseits also überlässt es der Staat überhaupt nicht den Leuten selber, wie sie in ihrem Privatleben mit ihrem Geschlechterverhältnis und dem Kinderkriegen materiell und sonst wie zurechtkommen, sondern macht sie tatsächlich füreinander ökonomisch haftbar. Andererseits und gleichzeitig, und die Kombination ist eigentlich die Härte, ist es eine rein private Sache, ob man mit diesem Verhältnis zurechtkommt oder nicht. Und diese private Sache ist dann eben eine Frage des Geldbeutels. Das wechselseitig füreinander Einstehen, ob das gelingt oder nicht, zu dem der Staat einen verpflichtet, das hängt eben daran, was man verdient. Und das ist auch so organisiert, und da will sich der Staat zunächst mal auch überhaupt nicht einmischen. Dann mischt er sich dann doch ein, und die Einmischung, die er dann betätigt, bekommt von diesem Standpunkt aus den Charakter der Hilfe. Und das hat nun den Zynismus an sich, dass man erst die Leute in eine Lage bringt, die sie aus eigenen Kräften gar nicht rechtlich und ökonomisch in eine Lage bringt, die sie alleine gar nicht hinkriegen, und dann auf der Grundlage hergeht und sagt, und damit ihr das beides unter einen Hut kriegt, tue ich auch noch was. Es gibt Kindergärten, es gibt Mutterschutz, es gibt Elterngeld und was noch alles da von den verschiedenen Regierungen und Parlamenten erfunden worden ist. Übrigens die letzte dieser Maßnahmen in Deutschland ausdrücklich mit dem Argument, man muss die Frauen vor allen Dingen auch in den etwas besser bezahlten Jobs mal wieder dazu kriegen, Kinder in die Welt zu setzen, weil sonst wird die Geburtenrate immer niedriger. Es ist schon ein sehr harter Instrumentalismus, die Härten und Notwendigkeiten dieser sogenannten Doppelbelastung dafür zu mildern, dass man sagt, dann, das stachelt dann vielleicht auch den Willen und das Interesse der Familien an der Produktion von zukünftigen Staatsbürgern an. Ich fasse das mal zusammen. Die rechtliche Gleichstellung der Frau, ihre Befreiung aus der Unterordnung unter den Mann, ihre Gleichstellung als Rechtssubjekt und freie Person, die alle Berufe ergreifen darf, studieren darf, alles tun darf, was auch Männer dürfen, hat zu einer Eingliederung der allermeisten Frauen in das kapitalistische Berufsleben geführt. Das hat praktisch zum Resultat, dass dann zwei Aufträge des Staates an seine lohnabhängigen Bürger miteinander konkurrieren, miteinander unter einen Hut zu bringen sind, die Anforderungen, die das Kapital an die Leute stellt und die Anforderungen, die der Staat an die Leute stellt, wenn er sagt, wenn ihr euch als Familie zusammentut, dann müsst ihr aufeinander aufstehen und selber euch verantwortlich zeigen, die Kinder irgendwie durchzubringen. Und dann kommt dieses interessante Ergebnis aus dieser Befreiung, aus der Bornierung raus, dass ich eben schon gesagt habe, kein Mensch misst heutzutage noch einen proletarischen Lohn von Mann oder Frau daran, dass man damit eine Familie ernähren können müsste. Und das liegt nicht am Recht und nicht an fehlender Anerkennung, sondern schlicht daran, dass der Staat eben zwei Sachen von den Leuten will und zwei Sachen von ihnen verlangt und es so organisiert, dass er sie von ihnen bekommt, die sich für sie in die Quere kommen und beißen und sich wechselseitig behindern. De facto ist das Resultat eine allgemeine relative Lohnsenkung. De facto ist das Resultat die Ineinsbringung dieser beiden Funktionen im Namen, und damit komme ich auf meinen Ausgangspunkt zurück, im Namen der privaten Entscheidung, die jetzt jeder für sich treffen darf, ob er lieber das eine oder das andere will oder nicht doch beides tun muss, weil das Geld nicht reicht. Ganz blöd, finde ich jedenfalls, ist die Kritik an dieser Lage, die heißt, wenn sich die Männer ein bisschen mehr um den Haushalt kümmern würden, dann hätten die Frauen es nicht so schwer. Ich halte nichts von einer Umverteilung von einer schlechten Lage auf mehr Köpfe. Und ich weiß auch nicht, was man an dieser Lage bessert, wenn man sagt, dann bleibt weniger an dem einen als an dem anderen hängen. Was sich geändert hat, ist eigentlich gar nicht so sehr die materielle Lage der Frauen wie der Männer, sind auch nicht die Kriterien, unter denen beide für die Vermehrung von Kapitalreichtum hergenommen werden. Was sich tatsächlich verändert hat, ist das, was man herkömmlich gesellschaftliches Leitbild der Frau nennt. Frauen sind heute selbstständige, tüchtige Individuen, die im Berufsleben ihren Mann stehen, beziehungsweise, das darf man ja nicht sagen, ihre Frau stehen, die ihr eigenes Lebensgeschick planen, nicht sich abhängig machen von der Entscheidung des anderen Geschlechts. Als solche bewältigen sie die Anforderungen, sowohl die sie fürs Geld verdienen, erbringen müssen, als auch die der Betreuung der Kinder. Man kann sich auch als Frau im Beruf hierzulande inzwischen selbst verwirklichen. Und dass man das kann, soll ungeschehen machen, dass diese Option für die allermeisten Frauen natürlich ebenso wenig auf dem Programm steht wie für alle allermeisten Männer. Und interessanterweise hat diese Liberalisierung des Geschlechterverhältnisses, die wirkliche Gleichbehandlung von Männern und Frauen als selbstständige Individuen mit eigenen Rechten und Pflichten, die sich nicht mehr auf die andere Seite berufen müssen, um in dieser Gesellschaft was zu gelten. Interessanterweise hat diese Liberalisierung jede Kritik an der Familie, die es früher mal gegeben hat, zum Schweigen gebracht. Es hat in der alten Frauenbewegung durchaus mal ein Bewusstsein davon gegeben, dass diese Art, die Gesellschaft, sich und die Gesellschaft zu reproduzieren, eine ziemlich affirmative und unterwürfige Art ist, überhaupt sich mit den Verhältnissen ein- und abzufinden, die hierzulande herrschen. Heutzutage gibt es stattdessen das freie Bekenntnis zu Ehe und Kinderkriegen, und anscheinend ist es so, dass wenn man das selbst will und es nicht mehr muss, dann muss man es nicht mehr kritisieren. Im Fazit kommt dann raus, wenn man alles das, was diese Gesellschaft so an Chancen bietet, auch als Frau frei wählen darf, dann ist im Prinzip alles in Butter. Wenn man sich seine Rolle selber aussuchen darf, dann gibt es an den Rollen nichts mehr auszusetzen. Ich mache hier mal erstmal einen kurzen Einschnitt. Ich würde dann hinterher gerne noch ein bisschen was über Diskriminierung und die Kritik daran, die es auch in der Gesellschaft gibt und auch als Kritiker dieser Sonderrolle der Frau gibt, noch ein bisschen was erläutern. Aber wenn es bis zu dem Punkt schon mal Diskussionsbedarf oder Einwände oder Fragen gibt, dann können wir es ja erstmal machen. Ja gut, wenn nicht, dann nicht. Dass die rechtliche Gleichstellung, die unterschiedlichen Lebenslagen von Frauen und Männern, die es nach wie vor gibt, nicht beseitigen, das ist natürlich keine Erfindung und kein Einfall von mir. Das stellen eigentlich alle Vertreter der Frauen, der Sache der Frau fest. Dass es so ist, wie gesagt, ist kein Wunder, weil es ja auch gar nicht an der Frage von rechtlicher Gleichheit und Ungleichheit liegt, dass diese Unterschiede sich einstellen. Man kann ja sogar fast sagen, gerade die rechtliche Gleichheit schafft ja es so richtig, die Freiheit des Konkurrenzvergleichs, wie sie bei uns in den letzten 50 Jahren oder 30 Jahren produziert worden ist. Diskriminierung ist der Standpunkt, es gibt zwar einerseits das gleiche Recht, die gleichen Rechte, und eigentlich müsste es doch auch so sein, dass wenn Frauen alles dasselbe dürfen wie Männer, sie dann auch prozentual in der Gesellschaft genauso gut wegkommen müssten wie sie. Das ist übrigens auch schon ein seltsamer Fehlschluss, aber den lasse ich mal so stehen. Wenn also das gar nicht eintritt, dann liegt es daran, dass andere Gründe in der Gesellschaft fortwirken, die gute, segensreiche Wirkung gleicher Rechte vereiteln. Also es erfolgt keine Kritik, es ist gar nicht das Argument, da haben wir uns vielleicht getäuscht, dann liegt es vielleicht gar nicht an Recht, sondern an den tatsächlichen Maßstäben und Inhalten dessen, worum hier, mit welchen Mitteln, von wem, um was konkurriert wird, sich in Wettbewerb eingetreten wird. Sondern es wird sozusagen gesagt, da fehlt noch was. Und Diskriminierung verschiebt den Grund für das, was da fehlt, jetzt ganz auf die Ebene der individuellen Einstellung der verschiedenen dafür Zuständigen. Eine Fassung davon ist, es wirken Vorurteile fort, Standpunkte, die eigentlich gar nicht in unsere Gesellschaft passen. Diejenigen, die die Entscheidungen zu treffen haben in der Frage, wer kommt auf welchen Job, wer kriegt welchen Abschluss, lassen Gesichtspunkte bei dieser Entscheidung gelten, die da nichts verloren haben. Es ergeht also der Antrag, den Verlauf der Konkurrenz und dessen Resultate unter dem Gesichtspunkt zu begutachten, spielen da vielleicht bei der Entscheidung über Aufstieg und Abstieg, über Zuweisung von Jobs oder Nichtzuweisung von Jobs, spielen da vielleicht Gesichtspunkte eine Rolle, die da nichts verloren hat, und wie kriegt man das hin, dass die da ausgemerzt werden? Das ist nicht bloß ein Standpunkt, ein Interesse derjenigen, die die Gleichstellung der Frau erkämpfen wollen, sondern es ist ein Standpunkt, der inzwischen ja beim Staat selber Fürsprecher gefunden hat, und ein Resultat dieses staatlichen Standpunkts ist ja die sogenannte Frauenquote. Und deswegen will ich zu dieser seltsamen Erfindung noch ein paar Worte sagen. Einerseits steckt ja in der Frauenquote die Anerkennung der Tatsache, dass die Frauen wegen ihrer Sonderrolle als Frau und Mutter in der Konkurrenz benachteiligt werden. Es wird genommen, wie gesagt, als Benachteiligung. Es wird gesagt, da behindert eine Anforderung, die der Staat an die Familien stellt, die andere Anforderung, an die der Staat durchaus ein Interesse hat, nämlich dass gut ausgebildete Frauen auch tatsächlich in den Jobs zum Zuge kommen, für die sie gelernt und gearbeitet haben. Und deswegen begnügt sich die Gesetzgebung nicht mit der Herstellung von Rechtsgleichheit, sondern schafft tatsächlich in bestimmten Abteilungen Sonderrechte. Die macht tatsächlich den eigenartigen Übergang zu sagen, diese Abteilung meiner Gesellschaft, die Frauen, kriegen ein Zugangsrecht zu Berufen, zu Posten, die sich nicht einfach einem Leistungsvergleich verdankt. Ich kompensiere sozusagen mit einer gesetzlichen Maßnahme die Tatsache, dass dieser Leistungsvergleich vorher nicht richtig stattgefunden hat. Und der Beweis dafür, dass dieser Leistungsvergleich nicht richtig stattgefunden haben soll, liegt darin, dass der Prozentsatz, der oben ankommt, so gering ist. Dem liegt in gewisser Weise die Vorstellung zugrunde, wenn alles mit rechten Dingen zuginge, müssten eigentlich ungefähr Frauen und Männer gleichermaßen auf die Berufshierarchie verteilt sein. Wenn sie es nicht sind, lässt das den Schluss auf unfaire Konkurrenz zu, und in diesem Fall gebe ich, der Gesetzgeber, diesem Schluss recht und schaffe eine Zugangsmöglichkeit, die sich richtig außerhalb des vollzogenen Leistungsvergleichs vollzieht. Drei, 30% der Vorstandsposten sollen bis 2020 in den Vorständen vertreten sein, sonst, damit droht, hat die letzte Bundesregierung gedroht, macht sie ein entsprechendes Gesetz. Und damit wird Diskriminierung tatsächlich zu einem Fall von gesellschaftlich anerkannter Konkurrenzkritik. Die Kritik gibt es ja sowieso immer. Dass immerzu, wenn Ergebnisse dieses Leistungsvergleichs, den ich oben skizziert habe, irgendeinem Betroffenen nicht passen, der Verdacht unterwegs ist, da hat wohl jemand nicht so richtig nach den objektiven Kriterien der Leistung entschieden. Dazu habe ich vorhin schon das Nötige gesagt. In Diskriminierung wird dieser Verdacht ganz prinzipiell hoffähig, und damit nochmal der Standpunkt unterstrichen, den ich vorhin schon kritisiert habe, dass es eigentlich in dieser Gesellschaft darum ginge, jedem zu dem Seinen zu verhelfen, zu der genau zu ihm passenden Stellung in der Welt und dass das in diesem Fall gegenüber den Frauen nicht ordentlich erfolgt ist. Streng genommen wird damit in der Tat der Geschlechterunterschied zu einem eigenen Konkurrenzmittel gemacht. Das ist ja im Übrigen auch von den Männern, die sich dadurch behindert sehen, auch die sehr passende Kritik zu dieser Maßnahme. Weil jetzt ja tatsächlich gesagt wird, ganz jenseits der Frage, was aus dem Leistungsvergleich herausgekommen sein mag, kriegen die Betroffenen einen quasi extra rechtlichen Bonus, der sie bevorzugen soll, und zwar aus Gesichtspunkten, die mit dem Leistungsvergleich, den die Betriebe machen, gar nichts zu tun hat, sondern sich auf einem rein genuinen staatlichen Standpunkt des berechtigten Konkurrierenkönnens verdankt. In Deutschland gibt es in weiten Bereichen der öffentlichen Verwaltung zum Beispiel inzwischen die Vorschrift, dass bei gleichwertiger Eignung die Frauen vorgezogen werden müssen. Auch das ein Argument, was streng genommen dem ganzen Prinzip des Konkurrierens widerspricht, aber wo der Staat aus seinen Gründen, weil er eben, wie er meint, diese Leistungsreserve ausschöpfen will, dafür sorgt, dass sie trotzdem zum Zuge kommen. Diese Sorte Anerkennung gibt jetzt nach der Seite hin der Frauenbewegung tatsächlich recht. Insofern, als gesagt wird, von Staats wegen ist dieser Unterschied als ein berechtigter Grund anerkannt, Konkurrenzergebnisse zu korrigieren. Und damit hat er den Status einer anerkannten Korrektur. Und das ist überhaupt keine Kritik an dem Prinzip, weil das gilt natürlich nach wie vor für alle möglichen anderen Unterschiede, die an den Leuten dran sind, aus welcher Gegend sie kommen, aus welcher Sorte Familie, was weiß ich, aus den Verhältnissen, in denen sie aufgewachsen sind, die sind nach wie vor von vorn bis hinten bestimmende Momente des Vorankommens im Leistungsvergleich. Bei der Frau macht der Staat eine Ausnahme, und zwar wirklich wegen des speziellen Interesses, das er daran hat, dass gerade in den besseren Berufen die beiden Funktionen der Familie und der Karriere nicht allzu sehr in Konflikt kommen sollen. Der Grund, der für die Existenz von Diskriminierung in aller Regel angegeben wird, ist der: Es gibt nach wie vor bei denjenigen, die das Sagen haben, Vorurteile gegen die Frauen. Ihnen traut man das nicht zu, dass sie die Leistung erbringen, für die sie doch gelernt und für die sie sich ausgebildet haben. Das mag ja sogar sein, nur ist ein Vorurteil immer nur dann eine wirksame, gesellschaftswirksame Angelegenheit, wenn derjenige dieses Vorurteil hegt, auch tatsächlich die praktische Macht hat, aus diesem Vorurteil eine Entscheidung zu machen. Und da muss man mal sagen, dass diese Vorurteile, die es gibt, diese herabsetzenden Standpunkte, die da durchaus verbreitet sein mögen, genau das passende und richtige Bewusstsein zu dem sind, was Personalchefs tatsächlich zu tun haben. Dass sie ja tatsächlich Bewertungen vorzunehmen haben und diese Bewertungen sich ja gar nicht rechtfertigen müssen an etwas anderem, als dass im Ergebnis rauskommt, da wird jemand angestellt, den der Betrieb brauchen kann. Und deswegen halten sie sich auch so hartnäckig. Die Sortierung, die da vorgenommen wird, soll eben nach allen Seiten hin funktional und perfekt sein. Und da kommt es eben auch auf die Persönlichkeit desjenigen, der sich da zur Bewerbung stellt, an. Und da ist es auch ziemlich willkürlich, an welchen Stellen gesagt wird, da bringt einer Gesichtspunkte zur Anwendung, die haben da nichts verloren. Und an einer anderen Stelle zu sagen, das gehört genau zur Leistungserbringung auf diesem Posten dazu. Für die Fortentwicklung, also für die Sache, kommt eigentlich gar nichts Neues hinzu. In einer Hinsicht kommt zu der ganzen Chose was dazu, nämlich für die Fortentwicklung des Standpunkts Gleichstellung der Frau. Wenn man nämlich die Gründe für die negativen Wirkungen des Konkurrierens, die materiellen Gründe, die in den Interessen der Unternehmen und in den Interessen des Staates an Leistungsfähigkeit ebenso wie an Familie liegen. Wenn man die endgültig verschiebt in eine Frage der falschen Einstellung der zuständigen Person, wenn man sagt, ja, die sind dafür zuständig zu entscheiden, wer kommt wohin, und das Einzige, was ich an denen jetzt noch zu kritisieren weiß, ist, dass sie diese Entscheidung aus einem falschen Geist heraus fällen. Dass sie nicht den Geist eines wirklichen, echten Leistungsvergleichs zur Anwendung bringen, sondern ihre persönlichen Marotten und Launen zur Geltung bringen, wenn sie jemanden einstellen oder nicht. Wenn das endgültig der Grund dafür sein soll, für alles, was an schlechter oder besser Stellung in dieser Gesellschaft rauskommt, dann wird jede Notlage überhaupt irgendeiner gesellschaftlichen oder ökonomischen Bestimmung entkleidet. Es gibt einen ganz allgemeinen Grund für alles, was Frauen so widerfährt. Und dieser ganz allgemeine Grund ist, sie wird nicht ausreichend wertgeschätzt. Sie wird in ihrer Leistungsfähigkeit, in ihrer Besonderheit oder auch in ihrer Gleichheit, das kann man sich dann aussuchen, nicht ausreichend gewürdigt. Wenn man da mal angekommen ist, dass man alles, was so an Hässlichkeiten auf dieser Welt, sei es im Geschlechterverhältnis selbst oder sei es auf dem Arbeitsmarkt oder in der Familie so passiert, runterbringt auf einen Fall von fehlender Wertschätzung der Frau, die sich in all diesen Sachen wiederfinden soll, dann ist auch tatsächlich alles, was ihr widerfährt, gleich schlimm. Dann ist tatsächlich von diesem Standpunkt aus ein fehlendes großes I ungefähr das gleiche wie zu wenig Geld für eine gleiche Arbeit, weil in beiden Sachen zeigt sich ja doch immer nur wieder diese eintönig gleiche Sache. Da ist eine Abteilung unserer Gesellschaft, die doch Wertschätzung und Anerkennung verdienen würde, dieser Wertschätzung und Anerkennung nicht zuteil geworden. Dann steht die Welt endgültig auf dem Kopf. Nicht die wirklichen Interessen und Berechnungen und Machtverhältnisse sind der Grund für das, was mit den Leuten angestellt wird und dem sie sich unterwerfen und zu unterwerfen haben, sondern die falsche Haltung der maßgeblich Verantwortlichen oder derjenigen, die das Sagen haben, aber durchaus auch des Rests der Welt, sind der Grund dafür, warum man es in dieser Gesellschaft immer nicht die Anerkennung findet, die man gerne hätte. Das Ganze landet dann bei einer Unterabteilung dessen, was man vielleicht so ein bisschen die Lebenslüge der kapitalistischen Gesellschaft nennen könnte, nämlich einer Unterabteilung der Vorstellung dessen, was einem Individuum, einer Persönlichkeit in dieser Gesellschaft eigentlich zustünde. Es ist eine Variante, eine Fassung, eine Variante dieses Ideals, es gäbe sowas wie ein Entsprechungsverhältnis zwischen dem, was man selbst als Individuum leistet, darstellt und dem, was einem zugebilligt wird, von wem auch immer. Geht praktisch davon aus, dass ununterbrochen ein Vergleich stattfindet, der mit einem durchgeführt wird, aber auch einer, den die Leute selber ständig machen. Und es geht auch praktisch davon aus, dass von diesem Vergleich abhängt, wie man so ökonomisch, privat, sozial dasteht. Und man fordert einen vorweg quasi ein Ergebnis dieses Vergleichs, nämlich der, der einem selber und der Vorstellung von sich selber entspricht. So werden aus Verpflichtungs- und Zwangsverhältnissen, die die Leute nötigen, ihre privaten Interessen so zu verfolgen, wie sie es halt tun, zu Gelegenheiten des sich Bewährens. Und so kommt am Ende, jedenfalls dem Ideal nach, jeder zu dem, was ihm seiner inneren Natur nach zusteht. Und diese Vorstellung ist gar nichts Besonderes an der Frauenbewegung, die hat sie auch gar nicht gepachtet, sondern das ist dann, wenn man so will, die elementar falsche Vorstellung dessen, worum es in dieser Gesellschaft überhaupt geht, die hierzulande verbreitet ist. Man kann das auch nennen, das ist sowas wie ein Ideal der Tüchtigkeit. Da kann sich jeder selber ausdenken, durchaus auch, an welchem Maßstab er sich da messen lassen will und an welchem Maßstab er sich selber misst. Jeder kann zumindest für sich verlangen, dass sein Kriterium der Wertschätzung gelten soll. Man hat sich ja erhaben erklärt zu den Kriterien der Wertschätzung, die tatsächlich gelten, weil die einen ja an dem Punkt ja schon gar nicht mehr interessieren. Was ein Mensch tatsächlich wert ist im Inneren, soll gar nichts mehr zu tun haben mit der Frage, wonach und warum und wie Leute bewertet werden, und schon letztlich endgültig gar nichts mehr mit der Frage, was sie eigentlich materiell davon haben, wenn sie sich auf dieses Geschäft einlassen. Von diesem Standpunkt aus schließt sich dann tatsächlich, zumindest in der Theorie, die Karrierefrau mit der unterdrückten Frau am Band zusammen, weil beide sind ja von der gleichen gesellschaftlichen Missachtung betroffen. Und beides ist dann gleich verwerflich, weil das, was da verletzt wird, gar nicht irgendein wirkliches materielles Interesse ist, sondern ein ideeller Schaden, der der Frau in ihrer Eigenschaft als Frau zugefügt wird. Da ist die ganze Geschichte jetzt meines Erachtens gelandet. Und das ist übrigens, wenn man das dann mal zusammenfasst und Revue passieren, das ist auch der wirkliche Ertrag dieses Berufungstitels, der wirkliche Ertrag dessen, dass man sich heutzutage tatsächlich überall hinstellen kann und sagen kann, ich als Frau meine dazu Folgendes. Und dann nickt jeder und sagt, ja, das ist schon, wenn die als Frau das sagt, das wird dann schon was sein, kann der letzte Scheiß sein, spielt überhaupt keine Rolle, weil ja man sich auch einen anerkannten Rechtstitel auf gehört werden beruft und dass die Anerkennung, die man dann genießt, der Sache nach in 99% der Fälle geheuchelt ist, weil sie ja gar nicht wirklich sich das Urteil vorlegt, halte ich jetzt was von dem, was die da macht und sagt, sondern tatsächlich diese Forderung nach Anerkennung so nimmt, wie sie ja auch vorgetragen wird, als Verlangen nach Wertschätzung gerade getrennt und unabhängig davon, was man so treibt und tut und was man auf dieser Welt so vorhat und ob das dem, was der andere will, materiell entspricht oder widerspricht oder sogar schädigt oder sogar nützt, was auch immer. Vorweg soll es ein Fortschritt sein, dass man diese Anerkennung genießt. Und deswegen genießt sie dann auch jeder. Und dann genießt sie Angela Merkel genauso wie die Frau an der Kasse, die zwar einen beschissenen Job hat und wenig verdient, aber sich von niemandem sagen lassen muss, sie sei bloß eine Frau. Damit bin ich durch. Ach so, ich habe nur einen Punkt vergessen, kann ich gleich noch nachtragen. Das ist zwar in einem anderen Artikel auch im Profil, das ist nur ein kleiner Scherz. Da gab es einen Artikel, der ging in die Richtung, das wäre ja alles erstunken und erlogen, das wäre gar nicht so mit dem gleichen, dass die Frauen immer schlechter bezahlt würden als die Männer, sondern Statistiker hätten haargenau ausgerechnet, dass dieser Gender, sogenannte Gender Gap immer mehr verschwindet. Wo finde ich denn das? Und da wird sehr interessant argumentiert. Ja. Ich lese das einfach mal vor. Dass der Mythos von den 25% Lohnunterschied bei gleicher Arbeit nicht länger zu halten ist, war schon lange klar. Die Wissenschaft hat in dieser Frage ziemliche Fortschritte gemacht und sich von der unbereinigten zur bereinigten Lohnlücke vorgearbeitet. Gibt der unbereinigte Gender Pay Gap bloß den Unterschied zwischen den Durchschnittseinkommen von Frauen und Männern an, dann erlaubt die bereinigte Version, sogenannte erklärbare Unterschiede herauszurechnen. Das bedeutet, dass sowohl persönliche als auch arbeitsplatzbezogene Faktoren, die einen Einfluss auf den Lohn haben, berücksichtigt werden, sodass der Einkommensunterschied am Ende nach Möglichkeit nur noch aus einem unerklärlichen Rest besteht. Das ist ein ganz einfacher Trick. Wir sagen, ja, persönliche und arbeitsplatzbezogene Faktoren, insofern sie berechtigterweise Einwände eines Arbeitgebers gegen eine zu beschäftigende Person darstellen, sind doch keine Diskriminierung. Da macht er doch nur seinen Job. Da sagt er doch nur, ja, das ist doch wirklich so, dass die Frau schlechter zur Verfügung steht als der Mann. Also rechnen wir die mal raus. Und was übrig bleibt, ist ein unerklärlicher Rest, und der ist dann ganz klein, weil für den wissen wir in den Berechnungen der anderen Seite keinen Grund. Und da muss man sagen, in gewisser Weise hat sich die Theorie, die immer auf der Suche nach unberechtigten Konkurrenzverschiebungen ist, diese Antwort auch ein bisschen selber eingehandelt. Wenn man selber so argumentiert, dass man sagt, es muss doch so sein, dass nur wirkliche, echte Konkurrenzunterschiede, Leistungsunterschiede zählen und alles andere nicht, dann fordert man die Gegenseite ja geradezu heraus, sich auf die Suche zu begeben und zu sagen, das gucken wir doch mal nach, was ein berechtigter Konkurrenzunterschied ist und was nicht. Und wie ich ja schon gesagt habe, diese Suche ist der Fehler, weil die Vorstellung in dem, was da als Leistung abverlangt wird, wäre zu sortieren zwischen sowas wie einem objektiven Substrat und der Beurteilung der jeweiligen Person und deren Willen, das zu erbringen, diese Unterscheidung ließe sich überhaupt machen. Das geht eben daran vorbei, dass das, was da verlangt wird bei dieser Unterscheidung, eben gar nicht bloß Leistung im objektiven Sinne ist, sondern die Leistung nach Maßgabe eines fremden und sogar gegensätzlichen Willens, der die von einem einverlangt abverlangt und dem deswegen die willentliche Einstellung mindestens genauso wichtig ist, wie die Tatsache, dass jemand irgendwas kann. Eine Frau, natürlich, Christine Zulehner, eine Expertin für feministische Ökonomie, hält fest, dass ein Teil der verbliebenen 12% des Gehaltsunterschieds durch Faktoren wie Karrieremotivation und Engagement bedingt sein könnten. Nur für den Rest gilt tatsächlich der Verdacht auf Frauendiskriminierung. Ist doch auch schön, wenn die Frau weniger motiviert ist, muss sie sich ja auch nicht mal wundern, dass sie weniger kriegt. Solche Scheißhausdebatten haben wir da. Ja.
Ich hätte eine Frage zu dem Argument, das du vorher gebracht hast, zu den Quotenregelungen, dass du ja gemeint hast, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Staat quasi Quoten einführt, um quasi staatliches Leistungspotenzial abzuschöpfen.
Ja, denke schon.
Aber das würde dann auf der anderen Seite, also das würde dann so oder so nachliegen.
Bitte?
Aber das würde dann so oder so nachliegen, oder?
Naja, wenn man sich anschaut, wie die Quotenregelung begründet, dann ist das schon so, zumindest bei uns, ist, dass die Begründung in aller Regel so geht, dass gesagt wird, ein viel größerer Prozentsatz von Frauen machen diese höheren Berufsabschlüsse und von denen landen aber immer nur prozentual relativ weniger auf den entsprechenden Jobs, als auf den höheren Jobs als die anderen. Und dann wird gesagt, das kann nur daran liegen, dass da nicht wirklich nach Leistung entschieden wird, weil sonst müsste das ja prozentual gleich sein. Das ist dann dem der zugrunde liegende Gedanke, der dann hergeht und qua Rechtsakt sozusagen diese Fehlrepräsentation korrigiert. Und dem habe ich entnommen, dass das dann tatsächlich auch das Motiv ist, weswegen das gemacht wird. Klar, du kannst natürlich immer sagen, dafür kriegen andere den Posten nicht. Also insofern, die verkauft worden oder begründet worden ist das in Deutschland immer mit dem Argument, man findet es misslich, dass gerade in dieser Abteilung auch im Einzelfall unbegründeterweise die Tatsache der mangelnden Verlässlichkeit wegen Familie gegen die Frauen geltend gemacht wird. Das ist dann schon das Argument, im Schnitt jedenfalls soll Frau sich ausrechnen können, dass wenn sie einen bestimmten Berufsabschluss anstrebt, sie dann auch zumindest in einer repräsentativen Menge, nicht jeder natürlich, steht ja sowieso fest, in einer repräsentativen Menge auch das erreicht, was sie damit verfolgt. Das unterstreicht die Notwendigkeit, dass nach der Seite hin das Verhältnis von Leistungserbringung und Resultat auch erkennbar bleibt. Ich muss ja wirklich sagen, erkennbar bleibt, weil wenn viel zu viele Leute einen bestimmten Studienabschluss haben und von der Industrie und vom Staat gar nicht so viele Leute eingestellt werden, ist das Resultat ja sowieso dasselbe. Also daran ändert ja diese ganze Maßnahme sowieso nichts, will sie ja auch gar nicht. Sie will bloß verhindern, dass eine gesellschaftliche Gruppe, in diesem Fall die Frauen, in der Repräsentation des Verhältnisses von Studienabschlüssen zu Beschäftigten nicht unterrepräsentiert ist. Ja.
Ich glaube, wieso schließt die Lehrkompetenz mal folgende, dass bei der Umverteilung der Aufgaben, wenn wir jetzt im Moment mehr Frauen gibt als in Bezug auf Kindererziehung, haben Sie argumentiert, dass es blöd ist, das einfach umzuverteilen und nicht an der Entstehung der Problematik anzusetzen. Aber das muss ich eigentlich ausschließen. Wieso kann nicht an beiden Seiten angesetzt werden?
Kannst du das, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Hören. Also.
Okay, die Argumentation, wenn ich es richtig verstanden habe, war ja folgende. Dass eine Umverteilung der Aufgaben zwischen Mann und Frau blöd ist, weil das nichts, also weil es nicht an der Entstehung ansetzt, also wo die Probleme stehen. Aber ich verstehe nicht so ganz, wieso sich das ausschließt. Wieso sich eine Umverteilung und eine Systemkritik ausschließen.
Das muss ich auch gar nicht ausstehen, das sollen die von mir aus machen, wie sie wollen, das ist mir völlig egal. Ich meine, dass das eine als Ersatz für das andere zu nehmen, ist, macht ein falsches Weil. Ne? Das nimmt erstmal was herkömmlich Doppelbelastung ist, her und sagt, das ist halt so und schaut sich dann in einer Richtung nach Entlastung um, die an der Sachlage gar nichts ändert, sondern bloß dazu führt, dass da einer ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger zu tun hat. Ich wollte jetzt gar nicht drüber rechten, wie man das privat entscheiden soll. Wie gesagt, das geht mich auch gar nichts an. Sondern ich wollte sagen, ich finde, dass es gibt diese Klage, die Doppelbelastung gäbe es nur, weil die Männer nicht ihren Part im Haushalt spielen. Und dieses Weil ist einfach verkehrt, weil das ist nicht der Grund, dass es die gibt. Die prinzipielle Gemeinheit, sage ich mal, oder die prinzipielle Anforderung, Berufsleben und Familienleben sind unter einen Hut zu bringen, das ist eine Aufgabe der privaten Lebensbewältigung und beides ist den Leuten unter der Bedingung aufgeheizt, dass das Geld immer zu knapp ist. Diese Lage kritisiert man überhaupt nicht damit, wenn man sagt, dann alles bleibt bloß an einem hängen. Das wollte ich sagen. Das andere ist mir, wollte ich mich eigentlich nicht einmischen. Es wird halt gerne auch in der Öffentlichkeit immer so gerne als Lösungsweg oder als nicht beschrittener Lösungsweg bemängelt. Und dagegen wollte ich eigentlich ein bisschen was sagen. Ja.
Du hast vorhin die akademische Bewältigung des Themas angesprochen. Kannst du da vielleicht nochmal ein paar Worte dazu sagen?
Ja, die akademische Bewältigung des Themas. Die akademische Bewältigung des Themas besteht eigentlich darin, aus dem letzten Gedanken, überall wo ich Frau sehe, ist auch Frau drin, einen Wissenschaftszweig zu machen, um es mal ganz kurz zu fassen. Also die Umdrehung, die ich am Schluss gesagt habe, die Umdrehung, die heißt, der Grund für alle wirklichen oder auch erfundenen Misshelligkeiten, die Frauen in dieser Gesellschaft so widerfahren, liegt in einer allgemeinen unzureichenden Wertschätzung der Frau als Frau. Die eröffnet jetzt ein völlig neues Feld der geistigen Betätigung. Da kann man nämlich, also die eine Debatte, das war eigentlich die erste, die es da gab, die eine Debatte war, was versteht man eigentlich überhaupt, wofür soll man die Frau denn wertschätzen? In gewisser Weise merkt noch jeder, dass dieser Gedanke ein heimlicher Determinismus ist, weil er nämlich auf die Suche nach Eigenschaften macht, die die Frau anerkennungswürdig macht. Das geht übrigens dann wieder runter bis in die Feuilleton-Artikel oder in die Wirtschaftsseiten, wenn die sich dann über die Rolle von Frauen in Unternehmensvorständen auslassen und dann so Sprüche zum Besten geben wie, Frauen haben ja soziale Kompetenz oder Frauen sind kompromissbereiter und deswegen bringen sie einen neuen Ton in die Vorstandsetagen und das bekommt den Betriebsklima und solche Gedanken. Das operiert mit Charaktereigenschaften, die Frauen von Männern unterscheiden sollen und macht die zum Grund für die Anerkennungswürdigkeiten. Das war die erste Differenz. Die erste Differenz war, will oder soll Frau überhaupt sich anerkennen lassen wollen dafür, dass sie das Gleiche leistet wie Männer, oder will oder soll sie sich dafür anerkennen lassen, dass sie überhaupt ganz anders ist. Das ist ja das macht ja aus Gewohnheiten, Methoden des Sich-Einrichtens in den abverlangten Leistungen, Methoden des Konkurrierens, Eigenschaften der Person, verwandelt die diesen Sozialcharakter, nenne ich es mal, in eine sowas wie eine Konstante und sagt dann, die will man in dieser Eigenschaft, gehört sich die Frau gewürdigt. Das Ganze kann man dann, das ist bei dem nächsten Übergang, überhaupt auf die Frage der Geschlechter übertragen. Aus den Gegensätzen, in denen die Leute wegen der Notwendigkeiten und Aufgaben, unter die sie gestellt sind und in denen sie sich auch stellen, die Gegensätze, die zwischen den Aufgaben zu einem Gegensatz der Geschlechter, ganz jenseits der Frage, was sie eigentlich jeweils tun. Und dann kommt ein völlig neuer Gegensatz auf die Welt, der erstmal in der alten Frauenbewegung eine relativ untergeordnete Rolle gespielt hat, nämlich der Gegensatz zwischen Mann und Frau überhaupt, da macht sich die Wissenschaft, wie gesagt, auf die Suche nach Eigenschaften an Männern und an Eigenschaften an Frauen, die sie dazu prädestinieren, im Gegensatz zueinander zu geraten. Die nächste Frage ist, stimmt das so überhaupt? Das war dann die nächste Debatte. Die kulminierte in der Frage, gibt es überhaupt Männer und Frauen? Ist der Unterschied der Geschlechter nicht überhaupt sowieso bloß ein soziales Konstrukt? Aber wie gesagt, der eigentliche Gehalt dieser wissenschaftlichen Befassung, der eigentliche Gehalt dieser wissenschaftlichen Befassung ist immer wieder der, einfach auszugehen von dem Befund, das wirkliche Leiden liegt in der mangelnden Anerkennung und sich dann die Frage zu stellen, woran liegt die? Und umgekehrt, die Durchsetzung allgemeiner Anerkennung zum Allheilmittel für alle Mängel zu erklären.
Was dann an der Uni hauptsächlich so durch die sprachliche Ebene geregelt wird, was du vorhin auch schon mal in einem Nebensatz angesprochen hast.
Ja, das ist ein Strang dieser Debatte. Ist zum Beispiel der zu behaupten, überhaupt Sei die Sprache schon ein Instrument, wo ich mich dann immer gefragt habe, wenn das so ist, dann kann man ja eh nichts machen. Ist die Sprache schon ein Instrument, um die Leute auf ihre Geschlechterrollen festzulegen und transportiert sozusagen schon Bilder der Unter- und Überordnung, der Dominanz und so weiter? Und das ist eigentlich das Schwierige an dieser Auseinandersetzung, und zwar ganz getrennt davon, ob derjenige, soweit treibt die Theorie dann ja auch, ganz getrennt von der Frage, ob derjenige, der dieses Wort benutzt hat, wie sie das überhaupt so gemeint hat oder nicht. Deswegen kann man sich mit dieser Auffassung auch theoretisch sehr schwer auseinandersetzen. Weil wenn jemand dir sagt, indem du ein folgendes Wort benutzt, hast du schon eine Missachtung der Frau zum Besten gegeben. Und ich sage dann, das war, lag aber nicht in meiner Absicht. Und wenn du willst, nehme ich ein anderes Wort, das ist mir eigentlich ehrlich gesagt nicht so wichtig, ich wollte bloß eine Sache bezeichnen. Und dann aber dem Wort selber, und zwar jenseits der Frage, was derjenige, der es ausgesprochen hat, und jetzt im Kontext, in dem er das Wort gesagt hat, übrigens in aller Regel zu entnehmen ist, sonst hätte der andere sein Gegenüber ihn nämlich auch gar nicht verstanden, wenn das nicht so wäre. Dem Wort selber quasi die Macht zuzuschreiben, die Gedanken derjenigen zu bestimmen, die dieses Wort zur Kenntnis nehmen. Dann befindet man sich ganz weit oben in der Sphäre der Erkenntnistheorie in Fragen von, was bestimmt überhaupt die Erkenntnisfähigkeit des Menschen, inwieweit ist die frei gewählt, inwieweit ist die präformiert und in solchen Fragen. Da bewegen die sich halt rum. Und wie gesagt, das Ganze aber eigentlich immer mit der Prätention, nicht einfach ein wissenschaftlicher Überbau zu den wirklichen Gegensätzen zu sein, die es in der Gesellschaft gibt, sondern tatsächlich den Grund dafür entdeckt haben zu wollen. Warum Männer und Frauen in der Gesellschaft so dastehen, wie sie dastehen. Und diese Theorien, ich sage das jetzt einfach mal so relativ pauschal, es wäre ein eigenes Thema, sich da richtig rein zu vertiefen. Diese Theorien bewegen sich nach der Seite hin immer in einem riesengroßen Zirkel. Weil wenn ich ernsthaft sage, durch die Wörter, die jemand benutzt, reformiert er schon seinen eigenen Geist und den Geist der anderen, die dieses Wort hören, in einer bestimmten Weise. Wenn ich das wirklich ernsthaft meine, muss ich eigentlich das Reden einstellen. Weil entweder ich will mit dem Satz gesagt haben, eine Kritik losgelassen haben, die aber auf der anderen Seite unterstellt, dass derjenige, der die Kritik hört, auch in der Lage ist, sein Verhalten zu korrigieren, wenn er denn den Fehler einsieht. Gleichzeitig ist aber mit der Behauptung, das liegt am Wort, das liegt an einer vorbewussten Einstellung, ist genau dieser Weg eigentlich gleichzeitig immer verschlossen. Das endet dann bei so Theorien. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon mal was davon gehört habt, der letzte Schrei in dieser Frage ist, glaube ich, diese Critical Whiteness Theorie. Das landet dann bei Theorien, die sagt, allein dadurch, dass du weiß bist, hast du schon ganz unbewusst den Standpunkt der Dominanz gegenüber allen anderen Rassen, da kannst du überhaupt nicht raus. Und insofern kannst du dich auf den Kopf stellen und kannst machen, was du willst, in allem, was du tust, lässt, sagst, nicht sagst, bringst du doch immer bloß wieder diese prinzipielle Stellung zu allen anderen zum Ausdruck. Und dann ist man, ja, steht man in gewisser Weise im Wald, wenn man sagt, ja, wenn das tatsächlich so wäre, dann ist das jetzt ein Vorwurf. Wenn ich so bin, willst du das wirklich sagen? Willst du wirklich sagen, der Mensch ist determiniert durch seine Hautfarbe oder von mir aus auch durch die Kultur, die er mit seiner Hautfarbe repräsentiert. Wenn du das ernsthaft behaupten willst, brauchst du den Satz gar nicht zu sagen, weil da kann ja auch gar keine Ohren fallen, die ihn irgendwie hören und ihr Verhalten dann entsprechend korrigieren können. Oder soll das eine Aufforderung sein? Und die Aufforderung heißt dann, das macht das Ganze aber auch nicht besser, weil das so ist, muss man bei allem, was man sagt, immer die potenzielle Möglichkeit, dass man sich wieder dominant verhält, reflektieren. Ob man das überhaupt kann, es bleibt natürlich auch ein bisschen offen. Ja, wie gesagt, bewegt sich in einem riesengroßen Zirkel. Und dieser riesengroße Zirkel verdankt sich in gewisser Weise dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, was ist da eigentlich verlangt? Da ist der Standpunkt der Anerkennung, den übrigens so kein Mensch auf der Welt jemals praktiziert und auch gar nicht praktizieren kann, den Standpunkt der Anerkennung der Rechte und der Würde aller anderen Menschen, völlig getrennt von der Frage, in welchem wirklichen praktischen Verhältnis stehe ich zu dem. Das ist für jeden praktischen Umgang mit irgendwelchen Leuten, sei es auch im Beruf oder in der Schule oder in der Politik, eine völlig unbrauchbare Handlungsanweisung. Man kann schlecht, wenn man eine Demonstration macht und da tritt einem ein Polizist entgegen mit erhobenem Schlagstock, sagen, ich achte dich aber ganz sehr in deinem Recht, dich jetzt gerade so aufzuführen. Wäre ja auch etwas unsinnig von dem Zweck her, den man da verfolgt. Insofern, das habe ich gemeint, das bewegt sich eigentlich in der Sphäre der Weltanschauung und nicht in der Sphäre der Erklärung der tatsächlichen gesellschaftlichen Realität und der dort wirkenden Interessen und Zielsetzungen. Sondern, ja. Verwandelt letztlich alle gesellschaftlichen Gegensätze in Ehrfragen. In Fragen der Ehre. Fühle ich mich ausreichend gewürdigt?
Es geht ja so weit zu sagen, dass die Sprache quasi die Verhältnisse herstellt.
Ja. Als ob man einen Satz, den einer bildet, und dem, also wenn man es nicht versteht, kann man ja nachfragen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, man versteht es nicht, das, was die anderen sagen. Und wie gesagt, als ob man einen Satz, den jemand sagt, egal ob er ein großes I benutzt oder nicht entnehmen könnte, ob er jetzt eine verächtliche Aussage wie jemand machen wollte oder einfach bloß mal oder eine Erklärung für etwas liefern will. Und übrigens, das ist auch der praktische Ausgangspunkt, von dem diese Kritik überhaupt vorgetragen wird, dass man das unterscheiden kann. Das gäbe es den Vorwurf gar nicht. Ja gut, wenn es nichts mehr zum Diskutieren gibt, dann danke ich fürs Zuhören.